Echt und ehrlich. Reden übers Leben. Ein Podcast von Bayern 2.
Herzlich willkommen, Anna-Christina Gronert. Wann macht Sie Ihre Arbeit glücklich?
Oh, immer dann, wenn tatsächlich Sinn dahinter steckt. Also ich tatsächlich auch einen Impact habe und ganz viele Menschen um mich herum habe, die Energie ausstrahlen und gemeinsam was erreichen wollen.
Das verstehe ich. Und herzlich willkommen, Magdalena Rogel. Gleiche Frage an Sie. Wann macht Sie Ihre Arbeit glücklich?
Mich macht meine Arbeit, glaube ich, vor allem dann glücklich, wenn ich andere Menschen beim Wachsen begleiten kann und wenn ich sehen kann, dass sich Dinge verändern und wir gemeinsam auch Dinge verändern können.
Mein Name ist Sibylle Giel und wir fragen heute, machen glückliche Mitarbeitende ein Unternehmen erfolgreicher? Zwei erfahrene und engagierte Frauen im Gespräch. Anna-Christina Gronert war lange Personalvorständin der Allianz Deutschland, davor Mitglied in der Geschäftsführung von Ernst & Young. Und sie hat sich über 10 Jahre lang bei der Charta der Vielfalt als Vorstandsvorsitzende für mehr Vielfalt in den Unternehmen engagiert. Die Charta der Vielfalt ist eine freiwillige Selbstverpflichtung, die ganz viele Unternehmen in Deutschland engagiert haben, die gegen Diskriminierung kämpfen und für ein gutes Arbeitsumfeld sich einsetzen. Heute hat die Betriebswirtin und Topmanagerin ein eigenes und ungewöhnliches Beratungsunternehmen gegründet und sie ist Autorin des Buches »Das Verborgene«, Kapital, wie wir Wertschöpfung neu erfinden müssen. Können Sie mir in einem Satz sagen, was das wichtigste Anliegen in Ihrem Beratungsunternehmen ist, Frau Gronert?
Das Wichtigste ist, Veränderungen zu begleiten, und zwar zu einer nachhaltigen und gesunden Wachstumsgesellschaft.
Und mit Veränderung haben wir, glaube ich, in allen Unternehmen alle heftig zu tun. Magdalena Rogel war Erzieherin. Heute arbeitet sie als Diversity and Inclusion Lead bei Microsoft Deutschland. Sie ist Autorin des Buches Mitgefühl mit einem großen G in der Mitte, warum Emotionen im Job unverzichtbar sind. Für ihren Karriereweg von der Erzieherin zur Führungskraft in der Digitalbranche wurde Magdalena Rogel als eine der 25 Frauen, die unsere Wirtschaft revolutionieren, ausgezeichnet. Was ist der Kernsatz in Ihrer Arbeit, Ihr wichtigstes Anliegen, Frau Rogel?
Ich glaube, mein wichtigstes Anliegen ist, dass wir gemeinsam schaffen, dass wir mehr Menschlichkeit in die Arbeitswelt bringen, die ja einfach immer noch sehr industriell geprägt ist. Und das stimmt schon längst nicht mehr mit der aktuellen Zeit übereinander. Und deshalb wünsche ich mir, dass wir mehr Mensch sein können in der Arbeit, die wir tun.
Können wir das denn und trotzdem erfolgreich sein und trotzdem gute Zahlen schreiben in einem Unternehmen?
Definitiv. Und das Schöne ist, das behaupte nicht ich einfach so, sondern es gibt mittlerweile ganz, ganz viele Studien, die das belegen, wissenschaftliche Studien, die genau das zeigen. Wenn wir eben mehr Mensch sein können, wenn wir unser ganzes Ich zur Arbeit bringen können, wenn wir emotional intelligent miteinander umgehen, wenn wir Empathie zeigen und Empathie auch trainieren, dann sind wir als Teams erfolgreicher, aber vor allem sind wir auch einfach als Einzelpersonen dann in der Arbeitswelt glücklicher.
Kommt da Widerspruch von der Betriebswirtin?
Absolut gar nicht. Also es ist wirklich zu beobachten und ich bin ja nun 35 Jahre in Konzernen immer wieder in unterschiedlichen Rollen tätig gewesen und man sieht, dass Risiken da entstehen, wo Menschen nicht miteinander kommunizieren, das heißt keinen Zugang zueinander haben, also sich menschlich auch nicht treffen und Lösungen passieren immer da, wo unterschiedliche Menschen zusammenkommen und gut miteinander reden können und auch die Perspektive der anderen verstehen. Insofern leben wir zwar in einer Welt, die auf Prozessoptimierung ausgerichtet ist und eher sich an 3 Zahlen, also Kostenquoten, Profitabilität und Wachstum orientiert, aber tatsächlich erfolgreich machen diese Unternehmen immer die Menschen, die dort arbeiten. Und wenn sie das gemeinsam machen und ein Ziel verfolgen, ist das Unternehmen nachhaltig profitabler.
Wie hat sich denn Ihr Blick verändert in den Jahren, Frau Gronert, seit Sie angefangen haben?
Oh, das ist eine lange Reise gewesen. Mhm. Ich denke mal, so die ersten 15 Jahre der Karriere ist man so darauf fixiert, was ist denn hier Erfolg? Und fängt auch an, das zu kopieren, also immer schneller zu sein, mehr zu wissen, so einen Karriereweg nachzugehen. Ich war immer da und immer fleißig und damit auch sehr erfolgreich und auch natürlich von den Führungskräften immer gesehen, weil man Lösungen produzierte, die ja kannten und die brauchten. Und dann habe ich aber zu viele Menschen gesehen, die nicht gehört wurden in ihrer Karriere, weil sie irgendwie in irgendeiner Form auch anders waren, vielleicht einfach nur leiser gesprochen haben als der dominante vorherrschende Führungsstil. Und da habe ich gesehen, wie viele Talente und Potenzial verloren gegangen sind, weil Ideen nicht eingebunden wurden. Und insofern in dem Moment, wo ich selber die Möglichkeit hatte, in der Geschäftsleitungsfunktion diese Kultur zu verändern, darauf aufmerksam zu machen, also sozusagen die letzten 15 Jahre meiner Karriere, habe ich mich damit beschäftigt, Menschen Plattformen zu geben, wo sie gehört werden und wo sie miteinander dann erfolgreich sein können.
Ich habe Sie vorhin vorgestellt, Frau Rogel, und habe gesagt, dass Sie ursprünglich Erzieherin waren und dann den Einstieg bei Microsoft hatten. Also erstmal ganz kurz die Frage, das würde wahrscheinlich auch eine Sendung füllen. Wie kam es dazu?
Also es war natürlich nicht so von einem Tag auf den anderen.
Dachte ich mir fast.
Es gab auch ein paar Zwischenstationen. Aber ganz einfach erklärt war es tatsächlich so, dass ich durch eine private Krise, ich war alleinerziehend mit zwei kleinen Kindern in München und da geht die Rechnung leider nicht auf, weil die sozialen Berufe in unserer Gesellschaft immer noch viel zu schlecht bezahlt werden. Und für mich war deshalb klar, ich muss und ich will mich beruflich verändern, weil ich auf eigenen Beinen stehen möchte. Und tatsächlich bin ich damals erstmal in der Medienbranche gelandet, gar nicht bewusst. Das war keine bewusste Entscheidung, sondern das war für mich so das Erste, was sich irgendwie ergeben hatte. Und ja, habe mich dann plötzlich von der sozialen Arbeitswelt in die Büroarbeitswelt aufgemacht. Und das war ehrlich gesagt ein ziemlicher Schock in den ersten Wochen und Monaten.
Und konnten Sie da den Blick als Erzieherin einbringen? Oder haben Sie sich das überhaupt getraut? Also ich könnte mir vorstellen, wenn man in eine von der ursprünglichen Arbeitswelt weit entfernte Branche wechselt, dass man sich ja erstmal anpasst und nicht neue Blickrichtungen einbringt. Wie war das bei Ihnen?
Ja, ganz genau so war das. Und heute bin ich tatsächlich wahnsinnig dankbar über meine pädagogische Ausbildung und nutze jeden Tag die Skills, die ich damals lernen durfte. Aber bei diesem Quereinstieg war es für mich erstmal so, dass ich das komplett versteckt habe. Ich habe niemandem erzählt, was meine eigentliche Ausbildung ist. Ich habe mich nicht getraut, darüber zu sprechen, dass ich kein Abitur habe, dass ich kein Hochschulstudium habe. Beides übrigens bis heute nicht. Und ich habe mich tatsächlich sehr angepasst, wie Sie das gesagt haben. Wenn man neu in so eine Welt kommt und man muss wissen, ich war damals Mitte, Ende 20. Das ist natürlich auch eine Alterssache. Da hat man vielleicht auch noch nicht so viel Selbstvertrauen. Ich habe mich sehr angepasst und ich habe das, was ich heute als meine absolute Stärke sehe und auch damals eigentlich schon meine Stärke war, nämlich emotionale Intelligenz und Empathiefähigkeit, habe ich komplett versteckt und habe ich versucht, ja, einfach rauszuhalten aus der Arbeitswelt, weil ich in diese Büroarbeitswelt gekommen bin, in der alle wie Roboter funktioniert haben und dann dachte ich, okay, die werden ja schon wissen, wie das funktioniert, die machen das ja schon länger als ich, also werde ich jetzt auch ein Roboter und das habe ich erst mal ein paar Jahre versucht, Gott sei Dank nicht erfolgreich.
Und wie kam der Wechsel?
Naja, ich war eben einige Jahre in der Medienbranche und habe das so mitgemacht, habe aber für mich mehr und mehr gemerkt, dass ich mich gar nicht wohlfühle und dass es mir gar nicht gut geht dabei. Und ich hatte das große Glück und ich glaube, das ist ganz oft so, dass ich mich mit Menschen ausgetauscht habe und darunter war eine junge Frau, die heute zu einer meiner besten Freundinnen gehört. Und die hatte damals bei Microsoft gearbeitet und wir hatten so gesprochen, uns ausgetauscht und sie meinte dann, Mensch, warum kommst du nicht einfach zu uns? Und erstmal habe ich gelacht, weil ich dachte, was soll das denn? Was soll ich da? Was soll eine Kinderpflegerin bei Microsoft? Und dann habe ich aber gedacht, nee, ich gucke mir das mal an und habe gemerkt, dass das eben eine ganz andere Kultur ist und dass die Büroarbeitswelt nicht immer so sein muss, wie ich sie eben in den ersten Jahren auch kennengelernt habe. Und mit der ersten Führungsposition kam dann auch bei mir einfach mehr Selbstvertrauen, vor allem aber ganz viel Selbstreflexion auch. Und ich habe gemerkt, ohne Empathiefähigkeit kann ich gar nicht führen und ohne emotionale Intelligenz schaffen wir es nicht, im Team auch innovativ zu sein. Und das war für mich der große Wendepunkt.
Frau Kronert, hätten Sie sich das vorstellen können, jemanden einzustellen, der ursprünglich aus so einem ganz anderen Bereich kommt?
Absolut, absolut. Dafür predige ich schon mein Leben.
Haben Sie es mal gemacht?
Ja. Ich habe viele Menschen eingestellt, die nicht offensichtlich sozusagen in diesen Standardkarriereplan passten. Gerade dann natürlich auch, als ich Verantwortung hatte und einfach sagen konnte, wir machen das jetzt und es bereichert uns. Also schon 2015 mit der Flüchtlingswelle haben wir viele Syrer aufgenommen, die gesagt haben, sie haben Accounting in Damaskus gemacht. Und viele haben gesagt, naja, also das ist in der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Deutschland doch mal was ganz anderes. Aber das wird wohl nicht klappen. Und die sind so super gut und integriert und alle freuen sich, dass wir das gemacht haben. Und also ganz viele unterschiedliche Lebenswege habe ich immer gesucht. Und es war immer eine Bereicherung.
Was muss denn funktionieren oder was muss passieren, damit in einem Team die Energie fließt? Sie haben vorhin gesagt, es soll keiner verloren gehen. Alle Fähigkeiten, alles, was die Menschen mitbringen, sollen ja fast schon zum Erblühen kommen, kann man sagen. Wie funktioniert das? Was muss da passieren?
Na, wir sprechen immer, dass das Team möglichst viele Fähigkeiten hat, damit, wenn wir die verbinden, auch tatsächlich was Neues entsteht. Und dann ist es natürlich so, tatsächlich, wenn alle unterschiedlich sind, entstehen auch Reibungen. Ja? Und wir müssen halt erst lernen, dass jemand gegenüber eine ganz andere Erfahrungswelt mit sich bringt. Und da sind wir nicht so gut gewesen in den letzten Jahren, weil unsere Karriere einfach anders war. Ne? Es war mehr auf Fachwissen ausgerichtet, weniger auf Kommunikation und Zuhören. Und insofern ist der erste Schritt immer, den Menschen eine Möglichkeit zu geben, sich selbst zu reflektieren. Was hat man selber für Erfahrungen gemacht? Wo entstehen Ängste? Mit wem möchte man nicht so gerne sprechen, weil man vielleicht eine schlechte Erfahrung gemacht hat? Und in dem Moment, wo man in der Selbstreflexion ist und erkennt, wo Ängste sind, wo Erfahrungen sind, die plötzlich dazu führen, dass man emotional reagiert, das heißt also auch nicht wirklich zuhört, sondern nur aus dem eigenen Erfahrungsschatz reagiert, dann entsteht halt eben so die Ruhe in sich, zu sagen, da kommt jemand mit einer anderen Erfahrung, mit einem anderen Hintergrund, jetzt höre ich zu und ich weiß ja, wenn was kommt, was mich in irgendeiner Form, wir nennen das triggert, aufregt oder sowas, dass ich ganz kurz Luft hole und trotzdem weiter zuhöre aus der Perspektive des anderen. Und das ist das, was Magdalena irgendwie mit Empathie besprochen hat. Empathie sagen wir so leicht, aber es ist ein ganz schwieriger Prozess, nämlich erst mit uns selber und dann im Team. Mhm. Und insofern muss man Raum geben, dass diese Erfahrungen mit sich selber und im Team gemacht werden können, um dann gemeinsam auch diese Energie entstehen zu lassen. Das klingt anstrengend, aber wir wissen ja selber immer, wenn eine große Investition am Anfang kommt, dann kommt auch ein großer Erfolg am Ende. Wenn wir diese Investition nicht tätigen, reden wir aneinander vorbei. Und dann entsteht nichts Neues und Risiken entstehen. Und das ist nicht gut für die Wirtschaft.
Frau Rogel, es klingt anstrengend, aber es klingt auch danach, als bräuchten wir viel Zeit dafür. In den Teams, in den Unternehmen, wo auch immer. Sei es in einem großen Wirtschaftsunternehmen, sei es in der Filiale von Edeka, wo ja auch unterschiedlichste Menschen zusammenarbeiten. Also ich glaube, da kann man fast in alle Bereiche der Arbeitswelt schauen, oder?
Absolut. Das braucht viel Zeit am Anfang. Aber auf die lange Sicht spart es uns ganz viel Zeit. Und ich glaube, das ist die wichtige Perspektive, die wir brauchen. Und ganz so viel Zeit ist es ehrlicherweise auch gar nicht, wie es im ersten Moment vielleicht klingt. Das ist so ein bisschen Übungssache. Ich sehe Empathie gerne als Muskel, den wir trainieren. Und den Muskel haben wir alle. Manche von uns hatten vielleicht die Chance, den Muskel im Laufe ihres Lebens besser zu trainieren als andere. Und andere haben diesen Muskel vielleicht ein bisschen verkümmern lassen und müssen da ein bisschen wieder ran zum Üben. Aber das Schöne ist, wenn man den Muskel dann mal wieder aufgebaut hat, dann braucht der gar nicht so viel, um trainiert zu werden. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass wir uns das bewusst machen, dass dieses Invest auf die lange Sicht absolut sinnvoll ist, weil wir als Teams eben besser zusammenarbeiten, weil wir diese Reibereien, die Anna angesprochen hat, dann eben wirklich als Energie nutzen können und es nicht jedes Mal vielleicht zu bewussten oder unbewussten Konflikten im Team kommt. Und das ist so wichtig, weil wir ja mehr und mehr Diversität haben, ob wir das bewusst oder unbewusst leben. Viele Unternehmen machen das ja mittlerweile ganz bewusst, dass sie diverse Teams zusammenstellen. Aber selbst wenn das nicht bewusst gelebt wird, passiert das, weil das ist die Realität unserer Gesellschaft. Und genau um diese Reibereien eben als Wärme zu nutzen und als sinnvolle Energie entstehen zu lassen, brauchen wir diese Empathiefähigkeit. Und ich glaube eben, wenn wir darin investieren, dann geht es uns selbst besser und wir können eben als Teams auch erfolgreicher sein.
Und Sie beiden duzen sich nicht, weil Sie so empathisch miteinander oder nicht nur, weil Sie so empathisch miteinander sind, sondern weil Sie natürlich in dem ganzen Bereich der Diversity sich immer wieder begegnet sind bei Tagungen. Richtig. Und anderen Events. Gibt es denn zu viel Gefühl in der Arbeitswelt?
Ich würde sagen, nein. Die Frage ist, wie wir das definieren. Und das erlebe ich immer wieder ganz oft, dass Menschen, wenn sie mit dem Thema Emotionen und Arbeitswelt das erste Mal so in Berührung kommen, dass ganz schnell die Frage ist, ja, aber wenn wir dann alle weinen, wie sollen wir denn dann noch arbeiten? Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir differenzieren. Es geht mir bei Emotionen in der Arbeitswelt nicht darum, dass wir unsere Emotionen ungefiltert übereinander ausschütten, weil damit kommen wir nicht weiter und das hat auch ganz wenig mit Empathiefähigkeit zu tun. Ehrlich gesagt ist es oft das Gegenteil. Das Wichtige ist, dass wir Emotionen Raum geben, an allererster Stelle in uns selbst, so wie Anna das vorher angesprochen hat, dass wir die Emotion bewusst wahrnehmen, dass wir das dann reflektieren und dass wir daraus für uns vielleicht ein Muster erkennen, dass wir Rückschlüsse ziehen, dass wir eben damit umgehen können und das vielleicht auch ein bisschen als Kompass benutzen. Und das ist eben die emotionale Intelligenz, die wir miteinander brauchen. Und davon gibt es nie zu viel, kann es nie zu viel geben. Und alle meine Emotionen sind sinnvoll und wertvoll, wenn ich sie eben auch sinnvoll reflektieren kann.
Jetzt haben Sie auch das Wort weinen gesagt. Frau Kronert, haben Sie schon mal in der Arbeit geweint? Und zwar nicht auf der Toilette, sondern
Nein, das ist natürlich, muss man zugeben, dass in meiner Karriere ich das nur relativ spät konnte und dann auch nur mit dem Team, das mit mir dann schon auf diese Art und Weise zusammengearbeitet hat. Aber vorher war es tatsächlich so, wenn irgendwas wirklich nicht geklappt hat, dann war es immer der sichere Weg, sich einfach auch ganz schnell auf die Toilette zu begeben, alle Türen zuzuschließen und zu sagen, so jetzt einmal raus und dann wieder Krönchen hoch. Ja, genau, Krönchen richten und wieder rein in die Diskussion. Und ich glaube, deshalb ist es auch so wichtig, darüber zu reden, weil es geht ja nicht nur uns, also wir sind jetzt zufällig Frauen, es geht ganz, ganz vielen Männern in der Karriere ja genauso. Die kommen mit allen möglichen Emotionen ins Büro und haben halt gelernt, eben nur mit Pokerface durch die Gegend zu laufen. Und wenn man dann plötzlich sagt, lass mal auf einer gefühlvollen Ebene miteinander kommunizieren, lass das ruhig raus, ist das natürlich auch ein Prozess, der Zeit kostet und den man lernen muss. Weil es macht einen ja angreifbar.
Es aber macht einen verletzlich, es macht einen angreifbar. Und es geht ja auch um verschiedene Emotionen. Es sind ja einmal die Emotionen, die ich von zu Hause quasi mitbringe und an der Pforte abgeben kann oder eben nicht. Oder sie mit in die Arbeit reintragen kann. Und es geht natürlich um die Emotionen, die ich in der Arbeitswelt selber empfinde. Nur wenn ich mich im Team streite, wenn ich mit meinem Chef oder meiner Chefin vielleicht Probleme habe oder.
Ja, aber oder es mischt sich natürlich. Also wenn ich irgendwas Stressvolles mit in die Arbeit nehme und keinen Raum habe, das kurz rauszulassen und zu sagen, okay, also heute bin ich vielleicht ein bisschen schlechter gelaunt als sonst oder nicht so ganz so aufmerksam, weil ich einen Familienfall habe. Ich möchte nicht drüber reden, aber nur, dass ihr es wisst und dafür ist Raum und andere sagen, okay, alles klar, dann weiß ich Bescheid. Dann ist das auch raus und dann, wenn man sich dann streitet, ja, das ist diese positive Energie, diese Reibung, dann entsteht eine andere Energie, aber das, was so im Hintergrund sozusagen schwelt in einem, beschäftigt einen ja dauernd. Also es ist schlecht zu sagen, ich komme rein und lasse das alles vor der Tür, wenn ich ins Büro gehe. Und dafür haben wir, glaube ich, oder dafür haben wir sicher im Vielfaltsmanagement über die letzten Jahre gearbeitet, dass wir alle was mitbringen, ja, dass wir alle als Individuum eine andere Geschichte mitbringen und damit auch Emotionen mitbringen in bestimmten Situationen, die aber alle anders sind. Und das macht es komplex und das macht es wichtig, dann zu lernen, damit auch umzugehen.
Unterscheiden Sie da zwischen der Sachebene und der Emotionsebene so in Ihrem Alltag?
Ich stimme der Anna Gronert total zu. Ich glaube, wir können das gar nicht alles trennen. Wir können private oder berufliche Emotionen, in Anführungsstrichen, können wir nicht voneinander trennen. Und eben auch so den Alltag, das verschwimmt alles, das kommt alles zusammen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns das immer wieder bewusst machen. Wir sind eine Person und natürlich schlüpfen wir im Laufe des Tages in unterschiedliche Rollen. Das müssen wir auch, das ist ganz wichtig. Und sicher verhalte ich mich mich als Mutter anders als Führungskraft, wobei manchmal sind da auch sehr starke Parallelen, muss ich sagen. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig für uns zu verstehen, dass das immer ganzheitlich ist. Und deshalb ist eben dieses Reflektieren so wichtig und eben für sich selbst auch reinspüren und überlegen, okay, wie geht es mir jetzt gerade? Oder eben auch diese Muster zu erkennen, zu wissen, dieses Thema, dieses Meeting stresst mich besonders. Was kann ich vielleicht im Vorfeld tun, um diesen Stress schon ein bisschen nach unten zu fahren, um vielleicht ein bisschen ja auch entspannter in dieses Meeting reinzugehen? Dann kann auch ein Clearing ein ganz, ganz tolles Tool sein. Also, dass man vor einem Meeting vielleicht Dinge anspricht, eben sagt, Leute, ich bin heute nicht zu 100% hier, ich habe gerade privat ein bisschen Trouble, bitte wundert euch nicht. Und das sind Dinge, die ich im Laufe meines Arbeitslebens sehr schmerzhaft auch manchmal lernen musste. Ich erinnere mich diesbezüglich an ein Meeting, was ich mit unseren VolontärInnen hatte. Und die hatten ein tolles Projekt sich überlegt, über mehrere Wochen, an dem haben sie gearbeitet und sie sollten mir das vorstellen. Und ich habe kurz vor diesem Meeting einen Anruf von der Schule bekommen, Abhol-Trouble und so weiter. Die Eltern, die zuhören, kennen das. Und ich war wahnsinnig genervt und gestresst und bin in dieses Meeting reingegangen, hatte das Handy in der Hand, habe immer wieder unterm Tisch so auf das Handy geschielt, habe offensichtlich auch in meiner Mimik nicht irgendwie die beste Laune wieder gespiegelt. Und irgendwann hat einer der Volontäre, der präsentiert hat, gesagt, Lena, ich muss jetzt hier einmal Pause machen. Ich habe das Gefühl, das, was wir dir hier zeigen, geht überhaupt nicht in die Richtung, was du dir vorgestellt hast. Und ich habe das Gefühl, wir sind total auf dem Holzweg.
Der ist auf sich bezogen.
Ganz genau. Mhm. Und das war so wichtig für mich, weil ich in dem Moment gelernt habe und so richtig verstanden habe, diese Energie, mit der ich in das Meeting gekommen bin und auch die Emotionen, die ich versucht habe zu unterdrücken, aber die trotzdem da waren, haben eben auf den ganzen Raum übergegriffen. Und wir alle kennen das. Wir kommen in den Raum rein und wir merken, es ist irgendwie komische Stimmung, wir können es nicht so greifen. Und deshalb kann Clearing eben so wichtig sein. Das klingt jetzt nach so einem spannenden Tool und so weiter. Wir haben ja immer für alles tolle englische Begriffe. Aber was es heißt, ist eben einfach ganz offen zu sagen,
klarstellen.
Leute, ich habe Trouble mit der Abholsituation mit den Kindern, sorry, aber jetzt lasst uns das einmal anschauen oder vielleicht auch so ein Meeting dann zu verschieben.
Wer arbeitet denn an diesem guten Arbeitsumfeld mit, in dem sowas möglich ist, dass Sie auch einfach klar sagen können, geht heute nicht so gut, weil sind es nur die Führungskräfte, ist es die ganze Mannschaft, Frauschaft? Wie
alle,
funktioniert das?
Alle, ganz klar alle. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das begreifen und das wünsche ich mir auch so sehr eben für jüngere Menschen, für jüngere Generationen. Für mich ist ganz klar, dass Leadership nichts mit einem Titel oder einer Position zu tun hat, sondern es ist eine Haltung. Und ich wünsche mir auch, dass wir Führungskraft wirklich als Energie sehen, dass es kein Titel ist, sondern dass es diese Führungskraft ist. Wir alle bringen Energie, Emotionen in die Arbeit. Wir alle können entscheiden, wie wir miteinander umgehen, welche Haltung, welche Verantwortung wir auch für uns selbst an allererster Stelle, aber eben auch für unsere KollegInnen und für die Themen, an denen wir arbeiten, mitbringen. Und das beeinflusst dann natürlich die Unternehmenskultur. Das ist nichts, was auf einer Website steht oder so, sondern das ist das, was wir jeden Tag miteinander leben.
Wie kann ich das zum einen ausnützen? Aber Sie wollten gleich was dazu sagen. Ich will Sie jetzt nicht bremsen.
Ja, naja, also klar, also wir sind es alle, die Verantwortung haben für mehr als nur für uns selber, also in welchem Kontext auch immer, im Team oder in der Partnerschaft oder egal, wo wir gehen. Und das ist wichtig, dass wir all das, was wir eben gesagt haben, auch als Menschen einfach in unserem Umfeld nutzen. Ist ja nicht nur für die Arbeitswelt, sondern auch für die Gesellschaft aktuell. Mhm. Aber das ist, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Gespräch. Was ich sagen wollte, ist, zu Empathie gehört Integrität. Also wenn wir eine Kultur aufbauen mit Empathie, dann brauchen wir Integrität auf allen Ebenen. Und wenn das Rollenvorbild in der Führungsetage irgendwann einmal anders ist und dann es kein Konsequenzmanagement gibt, weil man sagt, unser Raum, in dem wir zusammenarbeiten, basiert auf Empathie, dann hat man Probleme. Also,
das müssen Sie jetzt erklären.
Genau. Das heißt, wenn wir eine Führungsmannschaft haben, die das nicht leben, nicht zuhören, sondern ihren eigenen Führungsstil aus der Vergangenheit auch in die Zukunft sozusagen mitnehmen, dominant eindimensional arbeiten wollen, weil sie das Gefühl haben, damit sind sie schneller und in der Prozessoptimierung erfolgreicher, dann wird es schwierig, eine Unternehmenskultur zu haben, wo alle miteinander erfolgreich sein können. Und ja, wir haben alle in der Organisation die Verantwortung dafür, das zu leben. Aber die Führung eines Unternehmens hat die Verantwortung, einen Raum zu schaffen, so eine Kultur leben zu können.
Wenn ich jetzt einen idealen Raum geschaffen habe, in dem Emotionen möglich sind, in dem sich jeder entfalten kann, jeder im Flow ist, weil das Arbeitsleben gut funktioniert, weil wir uns wechselweise bereichern und inspirieren, statt uns auszubremsen und uns Steine in den Weg zu legen. Spielt dann nicht dann auch die Möglichkeit, dass die Menschen ausbrennen, dass sie sich zu sehr engagieren, dass überhaupt keine Distanz zwischen Unternehmen und Privatleben mehr ist? Ist das nicht vielleicht auch eine Gefahr?
Definitiv. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, auch hier wieder eine Unterscheidung zu machen. Es gibt in der Psychologie verschiedene Begrifflichkeiten. Ich versuche für mich, das einfach runterzubrechen und zwischen emotionaler Empathie und intelligenter Empathie zu unterscheiden. Und emotionale Empathie ist eben das, wenn ich wie ein Schwamm alles aufnehme von allen und denke, ich muss mich um alle kümmern und die ist traurig, oh Gott, dann weine ich mit und jemand ist wahnsinnig glücklich, dann freue ich mich mit. Und das ist ja was, was einen dann irgendwann einfach total überfordert und wie Sie sagen, zu einem Ausbrennen führen kann. Oder eben auch das Gefühl, ich muss mich für alles engagieren, ich muss bei jedem Projekt mithelfen, weil das ist so toll und das begeistert mich. Das ist eben diese emotionale Empathie. Und wichtig ist, dass wir lernen, in eine intelligente Empathiefähigkeit zu kommen. Also zu sagen, ich verstehe, was du fühlst und ich gebe dir vielleicht auch einen Tipp oder ich gebe dir eine Anregung, wie du das vielleicht anders machen kannst. Ich bin auch da und höre dir zu, aber ich nehme nicht jede Emotion von allen auf. Und ich lerne eben auch an allererster Stelle, und das vergessen wir so oft, Empathie mit mir selbst zu haben und zu sagen, okay, habe ich gerade die Energie dafür? Habe ich die Kapazität dafür? Habe ich das, was ich brauche, um wirklich gut zu sein? Und da liebe ich dieses ganz simple Bild, was wir alle kennen vom Flugzeug, die Sauerstoffmaske erstmal für uns selbst, bevor wir anfangen, anderen zu helfen. Und das ist das, was intelligente Empathie für mich bedeutet. Also eben durchaus emotional intelligent zu sein und durchaus mitzufühlen, aber nicht wie ein Schwamm alles in sich aufzunehmen.
Das ist super wichtig, weil das ist der Teil, wo wir vorhin schon waren mit der Selbstreflexion. Mhm. Ganz, ganz viele Menschen lernen das gar nicht oder kriegen gar nicht den Raum zu lernen, wie bin ich eigentlich in meiner Energie. Mhm. Und es gibt auch angeboren, ja, oder auch genetisch, sage ich mal, ganz viele unterschiedliche Arten, mit Energien zu arbeiten. Und es gibt welche, die hochsensibel sind, meistens auch hochintelligent und die verloren gehen in unseren Organisationen, weil wir sie nicht schützen, weil sie vielleicht nie gelernt haben, sich selber zu schützen. Und das sind die Stimmen, die wir aber hören müssen, weil die viel sehen, viel mehr sehen als wir selber vielleicht. Und dafür brauchen wir auch Raum in den Unternehmen. Ich würde mal sagen, in den Schulen sollte das anfangen, aber wir beide sind jetzt Unternehmensvertreter. Insofern ist das auch wieder ein anderes Gespräch, aber ein ganz wichtiges für die Gesellschaft.
Ich als Frau nicke, höre Ihnen zu und kann Ihnen absolut folgen. Wenn ich jetzt hier nicht zwei erfahrene und engagierte Frauen sitzen hätte, sondern zwei Männer, die ein an der Börse notiertes Unternehmen leiten, glauben Sie, die hätten ähnlich geantwortet auf meine Fragen? Oder wäre es ein ganz anderes Gespräch?
Also ich würde sagen...
Ich weiß, auch Männer sind unterschiedlich, aber jetzt machen wir es mal plakativ.
Aber ganz genau, von dieser Plakativität, glaube ich, müssen wir wegkommen. Es ist sehr schnell, dass wir eben in diese Klischeefalle tappen. Ja, Frauen sind eben sehr emotional, sind sehr empathisch und Männer sind es nicht. Ich habe für mein Buch damals sehr viel recherchiert und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich viele Studien gefunden habe, die genau belegen, dass Männer und Frauen fast gleich emotional sind und dass im Übrigen auch die Schwankungen sehr, sehr ähnlich sind in der Ausprägung. Und diese Klischees, die es eben gibt oder auch diese Wahrnehmung, die wir haben, die liegt an der familiären und an der gesellschaftlichen Prägung. Und das ist so wichtig, dass wir das erkennen, dass es grundsätzlich nicht so ist, dass Frauen empathischer und emotionaler sind als Männer, sondern unsere Gesellschaft oder eben auch unsere Familien, so wie wir aufwachsen, so wie wir sozialisiert werden, auch im Übrigen in der Arbeitswelt, führt dann dazu, dass wir uns in diese beiden Klischees entwickeln. Und das ist aber so wichtig, dass wir lernen.
Da kommt gleich der Widerspruch.
Ich bin gespannt auf den Widerspruch.
Vielleicht ist es ja auch ein bisschen eine Generationenfrage. Sie, Frau Rogel, sind 1985 geboren, Sie 1967, Frau Kronert. Aber jetzt erstmal Ihr Widerspruch.
Naja, natürlich ist es eine Generationenfrage, weil wir beide sind beide sozusagen Vorkämpfer für Diversity. Und wenn wir uns treffen, würde ich sagen, in den letzten 3 bis 5 Jahren haben wir ziemlich in der öffentlichen Wahrnehmung ziemliche Erfolge erzielt, indem einfach darüber gesprochen wird, offen, dass du dein Buch geschrieben hast. Das war jetzt sozusagen vor einiger Zeit, also ich meine, ich habe das Buch Verborgenes Kapital genannt. Da sieht man schon den Generationsunterschied, weil ich aus der Perspektive eines Unternehmensvorstands geschrieben habe. Und das hat sich jetzt schon über die Jahre verändert. Aber die Rollenvorbilder, die wir antrainiert bekommen in unserer Rolle, gerade als Männer und Frauen, sind über Generationen hinweg in uns. Und ich glaube, die Wissenschaft hat noch nicht ganz belegt, ob das, was in uns ist als Energie über Generationen hinweg, tatsächlich so einfach, also oder sagen wir mal, die Zeit hat gezeigt, dass es nicht so einfach zu überkommen ist. Und gerade für die Männer, die Rollen haben, als, wie Sie eben beschrieben haben, Unternehmenslenker, während wir Frauen andere Rollen zugeschrieben bekommen haben. Und ich gehöre ja zu einer der ersten Generationen, die dann sozusagen auch Unternehmenslenkerin waren. Und dieses Anderssein heißt, das merkt man schon.
Hätten
das
Männer anders geantwortet? Also wenn ich das Gespräch mit 2 Männern geführt hätten, was meinen Sie, Frau Grunert?
Also ich habe ganz viele tolle kennengelernt, auch als Unternehmenslenker, die das sehr gut hätten auch erklären können, sehr, sehr viel Wert drauf legen, auf das, worüber wir sprechen, aber tatsächlich in der Konstellation der Gruppe auch viel in die alten Rollenvorbilder fallen. Weil das einfach für einen Mann sozusagen zu weinen in der Vorstandssitzung, kann ich mir jetzt noch nicht vorstellen. Ja, also es ist so ein bisschen wie ich vorher sagte, ich früher auch nicht. Und insofern dauert es leider viel zu lange, dass all diese tollen Männer das einfach auch wirklich in die Hand nehmen, mit zu verändern.
Dann zum Schluss zum Weltfrauentag. Führen Frauen anders? Frage an Sie beide. Kurzer Blick, tiefer Blick in die Augen wechselweise.
Das ist dieser Moment, wo wir antworten sollten, ja, weil wir es erlebt haben. Also immer ganz ehrlich, ist es so, immer wo es sehr, sehr komplex ist, sind sehr viele Frauen. Immer wenn es jetzt um Nachhaltigkeit geht, um Führungs- und um Unternehmenskultur, sind sehr, sehr viele Frauen unterwegs. Und das wird ja auch als Soft-Faktor bezeichnet, weil es nicht ist. Also wir haben ja bewiesen, dass Produktivität steigt etc. pp. Insofern ist es fast anzunehmen, aber es liegt eben auch am Rollenmodell.
Ja, absolut. Und genau das ist das. Ich würde die Frage nicht beantworten wollen, ja oder nein, führen Frauen anders. Menschen führen unterschiedlich. Und natürlich gibt es eine Art, würde ich sagen, weiblichen Führungsstil, den wir mehr und mehr sehen. Und das finde ich sehr positiv, diese Veränderung. Aber das sind eben nicht nur Frauen, die dann da anders führen, sondern ich glaube, das ist tatsächlich eine Veränderung, die wir langsam, aber Gott sei Dank stetig in der Arbeitswelt sehen, dass wir einen Führungsstil haben, der empathischer ist, der menschlicher ist.
Und das liegt ja auch daran, dass die Veränderungsgeschwindigkeit so hoch ist, wenn wir in Unternehmen gucken, und die Veränderung muss einfach aufgenommen werden, um innovativ zu sein. Und deshalb brauchen wir diesen neuen Führungsstil.
Unbedingt. Eine Eigenschaft, die der, die das neue Führungskraft unbedingt braucht?
Empathie, ja, ganz klar.
Darüber haben wir geredet.
Vielen herzlichen Dank. Machen glückliche Mitarbeitende ein Unternehmen erfolgreicher? Ich würde sagen, von Ihnen beiden war die Antwort ja. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Anna-Christina Kronert. Sie hat das Buch geschrieben, Das verborgene Kapital, wie wir Wertschöpfung neu erfinden müssen, und gehört zu den Top-Managerinnen in Deutschland. Und bei Magdalena Rogel, sie war Erzieherin und ist jetzt Diversity and Inclusion Lead bei Microsoft und hat das Buch geschrieben, Mitgefühl, warum Emotionen im Job unverzichtbar sind. Danke.
Danke Ihnen. Auch.